Cogit Man. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Cogit Man, dem Podcast für ausgedachte Gespräche und ausgesprochene Gedanken. Heute mit Gedanken zum Thema Vertrauenskrise. Ich war gerade in der Metzgerei meines Vertrauens, musste mal wieder einen Gesundheitscheck machen. Früher habe ich den ja bei meinem Hausarzt machen lassen, aber da gehe ich nicht mehr hin. Der ist mir viel zu eng verbandelt mit unserem staatlichen Gesundheitssystem. Dem traue ich nicht mehr über den Weg. Schulmediziner wollen einen doch nur abzocken. Ich sag nur Igelleistungen. Ich weiß zwar nicht genau, was das ist, aber ich bin mir sicher, dass nicht unbedingt alles auch für mich gut ist, was Igeln hilft. Da halte ich mich doch lieber an Horst. Das ist mein Metzger. Der hat mich noch nie beschissen und legt auch manchmal eine Scheibe Wurst extra drauf. Und der hat mal 2 Semester Tiermedizin studiert. Hat er aber abgebrochen und lieber die Metzgerei seines Vaters übernommen, weil er nicht mit allem einverstanden war, was an der Uni so erzählt wurde. Ihm kann man nicht so schnell was vormachen. Schweine sind dem Menschen genetisch ja sehr ähnlich. Und wenn jemand weiß, wie ein Schwein von innen aussieht, dann sicher der Horst. Ja, der kennt sich aus. Und dem vertraue ich auch. Nein, ich war natürlich nicht beim Metzger zum Gesundheitscheck. Niemand würde sowas Bescheuertes machen, oder? Naja, vorstellen könnte ich mir das allerdings schon. Ist ja ein bisschen wie in unserer Gesellschaft gerade. Da gibt es mittlerweile doch ziemlich viele Menschen, die dermaßen in einer Vertrauenskrise stecken, dass sie tatsächlich bereit sind, unsere mühsam aufgebaute Demokratie einer gesichert rechtsextremistischen Partei unter der Führung eines faschistischen Geschichtslehrers, der offensichtlich aus der Geschichte nichts gelernt hat, zum Fraß vorzuwerfen. Diese Entwicklung ist weltweit festzustellen. In den USA haben sie sogar einen menschenverachtenden, korrupten Psychopathen zum Präsidenten gemacht. Nur weil sie dem vorherrschenden politischen System nicht mehr vertrauten. Dabei hat dessen Vorgänger Joe Biden eine mehr als solide Wirtschaft hinterlassen. Laut dem US-Börsenanalysten Jens Korti war die Arbeitslosenquote bei einem Machtwechsel mit 4,1% so niedrig wie seit 50 Jahren nicht mehr. Auch die Inflation war nach den Corona-Turbulenzen wieder absolut im grünen Bereich. Und die Börse boomte. Nicht zuletzt, weil Biden mit dem Inflation Reduction Act massiv Geld in die Wirtschaft gepumpt hat und damit die heimische Industrie unterstützt und in saubere Energie investiert hat. Irgendwie verrückt. Aber meine Oma hat immer schon gesagt, wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis. Kann es sein? Ist den US-Amerikanern eventuell einfach nur ihr Wohlstand peinlich? Und wählen sie deshalb einen Haufen destruktiver Idioten, die das Land zertrümmern? In Deutschland geht's leider in die gleiche Richtung. Klar, der Ukraine-Krieg und die daraus resultierende Energiekrise spürt Deutschland stärker als so manches andere Land. War vielleicht doch nicht ganz so schlau, sich abhängig von einem selbstherrlichen russischen Autokraten zu machen. Und ja, die Autoindustrie, eine der wichtigsten deutschen Schlüsselindustrien, hat wesentliche Entwicklungen verpennt. Aber das waren in großem Maße unternehmerische Fehlentscheidungen und nicht unbedingt ein Fehler des demokratischen Systems. Obwohl, die Grünen haben ja sehr früh auf diese Fehlentwicklungen hingewiesen und haben vom Wähler dafür auf die Fresse bekommen. Also schon auch irgendwie ein Systemfehler. Aber eben gerade von den Teilen des Systems, die jetzt am lautesten nach Systemwechsel schreien. Den Wählern. Schon irre. Dabei sind wir, trotz aller Probleme, noch immer die drittstärkste Wirtschaftsmacht der Welt und die drittgrößte Exportnation. Die aktuelle Arbeitslosenquote von durchschnittlich 6,5% hat sich im Vergleich zum Ende der 90er Jahre mit bis zu 12% fast halbiert und muss sich auch im internationalen Vergleich absolut nicht verstecken. Unsere Staatsverschuldung lag 2024 mit 62,7% des Bruttoinlandsprodukts im guten Mittelfeld. Andere Staaten würden solche Daten mit einem 2-wöchigen landesweiten Fest feiern und einen Staatsfeiertag ausrufen. Aber wir meckern rum. Wieso tun wir das? Ich denke schon, dass Parteien und Politiker da eine gewisse Rolle spielen. Aber auch wir Wähler müssen uns da an die eigene Nase fassen. Denn unsere Wirtschaftsdaten sind im internationalen Vergleich zwar noch ganz gut, wir sind aber nicht unbedingt gut für die Zukunft gerüstet. Der immer schneller werdende technologische Fortschritt, die Energiewende, machtpolitische Veränderungen in der Weltordnung, das alles erfordert tiefgreifende und schnelle Anpassungen unserer Strukturen und Systeme. Dafür muss an einer Vielzahl von Stellschrauben gedreht werden. Und das tun unsere Politiker nicht. Jedenfalls nicht spürbar. Denn das würde sich auf viele unserer Lebensbereiche und auch ganz direkt auf jeden von uns auswirken. Und an diesem Punkt wird's schwierig. Denn die Wähler wollen zwar Veränderung, aber ohne etwas zu verändern. Natürlich sollen die Probleme gelöst werden, aber für mich soll alles so bleiben, wie es ist. Und wenn man die Probleme nicht für mich kommod lösen kann, dann gibt es sie eben gar nicht. Beispiel Klimaleugner. Spätestens seit der Agenda 2010 von Gerhard Schröder haben Politiker nämlich gelernt, dass man für Veränderungen bestraft wird. Mit dem Amtsantritt Schröders 1998 hatte die SPD noch 40,9% der Stimmen. 2002 noch 38,5% und 2009 gerade noch mal mickrige 23%. Davon hat sich die SPD bis heute nicht erholt. Ein ähnliches Schicksal erlitt kürzlich erst die Ampelkoalition, die unter schwierigsten Bedingungen, Ukraine-Krieg, Energiekrise, Koalitionspartner FDP, eine Vielzahl von Korrekturen anging und vorzeitig abgewählt wurde. Die Grünen fielen von 28% auf 11,5% und die SPD von 25,7% auf 16,4%. Welcher Politiker will da noch Reformen durchsetzen? Die sind doch nicht blöd. Und deshalb tun sie auch nur so, als würden sie was tun. Sie drehen nicht an allen notwendigen Stellschrauben, sondern nur an denen, die ihre Klientel bedienen und Wählerstimmen bringen. SPD, Linke und Grüne gehen gerne an die Töpfe der Besserverdienenden und CDU, CSU und FDP an die Sozialleistungen, was dazu führt, dass immer eine Seite aufschreit. Und die AfD schreit aus Prinzip sowieso immer. Davon lebt sie ja. So scheitert eine Regierung nach der anderen und bei den Wählern entsteht Frust und Unzufriedenheit. Weil sich nichts tut und weil mangels Reformen immer mehr Menschen abgehängt werden. Wirtschaftlich, gesellschaftlich und sozial. Und aus Unzufriedenheit entsteht Misstrauen. Bis zu einem gewissen Punkt kann ich das durchaus nachvollziehen. Auch ich hatte schon Phasen, in denen ich mich von keiner Partei mehr vertreten gefühlt habe und der Meinung war, dass man einem Politiker nicht mal mehr die Uhrzeit glauben darf. Bei so einigen bin ich durchaus auch heute noch dieser Meinung. Zumal Politiker auch regelmäßig Dinge tun, die alles andere als vertrauensbildend sind. Absichtlich oder aus Dummheit oder weil sie von Lobbyisten beeinflusst sind. Aber mein Misstrauen würde niemals so weit gehen, dass ich sehenden Auges antidemokratische, korrupte und menschenverachtende Parteien oder Kandidaten wählen würde. Warum auch? Ich würde mir ja auch keinen Amboss auf den Fuß werfen, wenn ich Zahnschmerzen habe. Dennoch tun das immer mehr Menschen. Also zumindest politisch. Und sie tun das, weil sie Angst davor haben, auch abgehängt zu werden. Bleibt die Frage, woher kommt diese Angst? Und ist sie wirklich real? Ich denke, ja. Und ich denke, dass der Neoliberalismus dafür verantwortlich ist. Also die Deregulierung des Banken- und Finanzsektors, die in den 80er Jahren mit Margaret Thatcher in England und Ronald Reagan in den USA begann und sich von dort aus weltweit breit gemacht hat. In Deutschland spätestens mit Gerhard Schröder. Die Grundidee war ja eigentlich nicht schlecht, aber wie das eben immer so ist, wenn es ums Geld geht, leidet der Verstand. So war die Umsetzung leider nicht immer ideal. Aber ich will das jetzt gar nicht detailliert ausführen. Aber in Kürze zusammengefasst kann man sagen, Neoliberalismus führt oft und gerne zur Umverteilung von Geld von unten nach oben. Zum Beispiel über die weltweite Immobilienkrise 2008, die durch das Platzen der Immobilienblase in den USA ausgelöst wurde. Die Banken als eigentliche Verursacher der Krise wurden meist mit Staatsgeldern gerettet. Sicher nicht alle, wie die Lehman Brothers zum Beispiel, aber auf jeden Fall die Großen. Sie verkauften sogenannte notleidende Kredite einfach an den Staat, während notleidende Menschen Hab und Gut verloren. Neoliberalismus heißt eben, hier gilt die Macht des Stärkeren, oder besser gesagt, die Macht der Reicheren. Und dabei scheißt der Teufel immer auf den größten Haufen. Bankenkrise, Corona, Energiekrise, Inflation. Am Ende sind die Armen immer noch ein Stückchen ärmer und die Reichen immer noch ein Stückchen reicher. Und so entsteht eine immer größer werdende Kluft zwischen Arm und Reich. Die früher mal vorhandene breite Mittelschicht, in der die große Masse der Menschen ein auskömmliches Leben genießen konnte, zerfällt mehr und mehr in Arm und Reich. In Hoch- und Niedriglohnsektor, in Wohnen im Speckgürtel oder am prekären Stadtrand, in Lebensabend auf den Malediven oder in Altersarmut, in SUV oder Klapprad. Und das macht Angst. Angst vor dem Abstieg, Und diese Angst veranlasst nicht nur Menschen im Niedriglohnsektor und in bildungsfernen Milieus, sondern auch gut situierte Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, extremistisch zu wählen. Wer Angst davor hat, abgehängt zu werden, sucht sein Heil gerne bei starken Führern und Extremisten. Das wusste sogar schon der alte Goethe, der in seinem Egmont sagte: »Sie möchten's gern gesäubert und gekehrt haben. Und weil sie selbst nicht zugreifen, findet ein jeder Vertrauen, der mit dem Besen in der Hand kommt.« Populisten und Extremisten jeder Couleur nutzen das natürlich nur zu gerne aus. Unzufriedene, ängstliche Menschen voller Misstrauen sind für sie leichte Beute. Im Gegensatz zu Politikern haben dies nämlich deutlich leichter. Sie müssen nichts beweisen und nichts erklären. Sie bedienen einfach nur Emotionen und schüren damit das Misstrauen gegenüber allem und jedem, der auch nur annähernd im Verdacht steht, zum verhassten System zu gehören. Selbst dem eigenen Verstand. Stattdessen glaubt man lieber all den dahergelaufenen Hasardeuren, die definitiv unter geistigem Darmverschluss leiden, aber den Eindruck erwecken, intellektuell große Haufen zu scheißen. Donald Trump, dessen wirre Reden allein schon ausreichen müssten, um ihn lebenslang in eine Gummizelle zu sperren. Alice Weidel, die sich im Bundestagswahlkampf 2025 mathematisch selbst zerlegte, als sie versuchte vorzurechnen, dass Windenergie mit 17 Cent pro Kilowattstunde teurer ist als eine Kilowattstunde Kohlestrom mit 25 Cent. Oder auch Beatrice von Storch, die die Sonne für den Klimawandel verantwortlich macht. Mehr blamieren kann man sich eigentlich nicht. Dachte ich jedenfalls immer. Aber spätestens Trump hat bewiesen, dass die Angst vor sozialem Abstieg auch den größten Schwachsinn verzeiht. Was auch immer solche Leute an Blödsinn verzapfen, sie profitieren davon in Form von Zustimmung und Wählerstimmen. So gewinnt die AfD in den ostdeutschen Bundesländern Wahlen mit dem Thema Zuwanderung, obwohl es die dort kaum gibt. Aber egal, es geht ja eh nur um Stimmungsmache. Heizungsgesetz, Klimawandel, Migration, Ukraine-Krieg, Gendersternchen, Rundfunkgebühren, Ernährung, Dschungelcamp, Blähungen, Fußpilz, Nachdurst und Völlegefühl, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Hauptsache Emotionen, Protest und absolute Faktenresistenz. Und nur für den Fall, dass irgendjemand mit Fakten um die Ecke kommt, wird jede Form von Wissenschaft und Expertentum erstmal pauschal diffamiert. In den USA kann man gerade zuschauen, wie Hetzer und Spalter die Angst der Menschen nicht nur ausnutzen, sondern auch gezielt für ihre Zwecke schüren und eine stabile Demokratie in kürzester Zeit in eine autokratisch-faschistische Willkürherrschaft umbauen. Interessanterweise profitieren davon genau jene Leute, die die verängstigten Wähler eigentlich bekämpfen wollten, nämlich die Reichen, die auf Kosten der Armen immer reicher werden. Musk, Zuckerberg, Bezos und natürlich auch Trump selbst, der völlig unverhohlen sein politisches Amt zur persönlichen Bereicherung nutzt. Sei es mit Insidergeschäften an der Börse, mit Bitcoins oder Immobiliendeals in Saudi-Arabien und Katar. Natürlich hat er auch kein Problem damit, sich ein Flugzeug schenken zu lassen. Zur Info an alle AfD-Wähler: Das wird mit Höcke, Weidel und Co. nicht anders laufen. Denn das angestrebte Wirtschaftsmodell hinter den erstarkenden Rechtsextremisten weltweit ist stark libertaristisch ausgerichtet. Das heißt Turbo-Neoliberalismus. Also eine völlige Entfesselung genau jenes Systems, das für eure Situation und eure Ängste maßgeblich verantwortlich ist. Und wer glaubt, dass sich dadurch irgendetwas an seiner persönlichen Lage bessern könnte, der irrt sich gewaltig. Bleibt am Ende die Frage: Was ist die Alternative, wenn das Vertrauen in das bestehende System verloren ist und das Neue die Lage nur noch verschlimmert? Ich habe da so eine Idee. Sehen wir doch Politiker als das an, was sie sind. Unsere Angestellten. Und sehen wir Bürger uns selbst auch als das, was wir sind. Der Staat. Wir alle gemeinsam sind die Gesellschaft, in der wir leben. Also sind wir auch alle dafür verantwortlich, was wir daraus machen. Ein gespaltenes Gebilde, das sich von Einzelinteressen leiten und von Populisten verführen lässt? Oder eine starke Gemeinschaft, die Realitäten und Notwendigkeiten erkennt und bereit ist, die Lasten gemeinsam und fair zu verteilen? Ich bin für die zweite Variante. Und als Chefs der Politiker sollten wir denen eine klare Aufgabe geben, nämlich die, ein schlüssiges Gesamtkonzept für die Zukunft zu entwerfen. Unter Einbindung aller Stellschrauben, die dazu nötig sind. Und mit ehrlichen Aussagen dazu, was das für die Bevölkerung bedeutet. Wer nur mit populistischen Einzelthemen daherkommt, fliegt raus. Bei der Wahl wird dann über das beste Konzept entschieden. Das heißt, die Partei mit dem besten Konzept bekommt den Auftrag, dieses umzusetzen. Verwässerung des Konzepts durch faule Zugeständnisse in der Koalitionsbildung gibt es damit nicht mehr. Die Kontrolle erfolgt wie heute auch über den Bundestag, den Bundesrat und eine unabhängige Justiz. Und damit die Sieger nicht auf die Idee kommen, sich als Alleinherrscher à la Trump aufzuführen, wird die Umsetzung durch ein Expertengremium kontrolliert, das mit Vertretern der Opposition und Vertrauensleuten aus der Gesellschaft ergänzt wird. Dieses Gremium kann unter festgelegten Bedingungen die Regierung auflösen, wenn sie Mist baut. So wie auch jedes Unternehmen Mitarbeiter entlassen kann, die ihren Job nicht richtig machen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber blinder Protest mit unqualifiziertem Gemeckere funktioniert garantiert nicht und hat noch nie dazu geführt, dass die eigenen Interessen irgendwie besser vertreten werden. Vor allem sollten wir uns aber davor hüten, nochmal die Macht auf autokratische Strukturen zu übertragen. Auch das hat noch nie die Probleme des Einzelnen gelöst. Dazu reicht ein Blick in die Geschichtsbücher. Und wer es aktueller haben will, muss nur in die USA schauen. Und noch ein Tipp für alle AfD-Wähler. Wenn ein Schiff in die falsche Richtung fährt, korrigiert man den Kurs, aber man versenkt nicht das Schiff. Das war's mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Cogitman.